Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, die uns an ganz verschiedene Orte führt. Tatorte von RAF und NSU, Tatorte auch aus der Nazizeit, unbequeme Orte und Architekturen und die Frage, ja, ob man die vielleicht besser kenntlich machen sollte. Ein Gespräch hier bei Fazit mit dem Architekten Stefan Rettich. Ganz konkret vom Verschwinden bedroht sind viele Orte in der Ukraine. Wir schauen, wie der Schutz von Kulturgut dort, von Museen und Exponaten nach 2 Jahren Krieg funktioniert. Und in unserer Serienkolumne Stories to Tell geht es um die neue Serie von Kate Winslet und Push, eine Serie, in der Hebammen im Mittelpunkt stehen. Die Meldungen über russische Beschüsse im Osten der Ukraine sind dieser Tage dramatisch. Die Front rückt vor, täglich sterben Menschen durch Bombenangriffe und auch die Kulturinstitutionen sind natürlich in Gefahr. Gehen oder bleiben, die Dinge ihrem Schicksal überlassen oder weiter die Stellung halten, solche Fragen sind dann alles bestimmend für die Menschen vor Ort. Mit einigen von ihnen hat Kilian Heck regelmäßig Kontakt mit Leuten, die in der Kultur tätig sind. Kilian Heck ist Kunsthistoriker mit Professur in Greifswald und in der Steuerungsgruppe Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Herr Heck, guten Abend.
Guten Abend.
Die Kultur lässt sich nicht unterkriegen, haben Sie noch vor einigen Tagen in den sozialen Medien gepostet. Aber die russische Front im Donetsk-Gebiet, die rückt täglich weiter vor und das bekommen offenbar auch Ihre ukrainischen Kolleginnen zu spüren. Was hören Sie von ihnen?
Ja, wir hatten vergangenen Mittwoch unser inzwischen 53. Treffen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine. Da sind dann immer Archive, Bibliotheken, Museen, aber auch gelegentlich archäologische Stätten beteiligt. Und vergangenen Mittwoch ging es um ein Museum im Oblast Donetsk. Und da ist jetzt die Front ungefähr seit 2 Wochen durchbrochen. Man hat es auch verschiedentlich in den Medien gehört. Und die Kollegen, die uns dann erreicht haben vergangenen Mittwoch, waren wirklich in hochdramatischen Nöten, kann man nicht anders sagen. Also die eine Kollegin hat uns erzählt, dass sie wirklich die Nacht von Dienstag auf Mittwoch buchstäblich nur dadurch überlebt hat, dass sie ihren Vortrag vorbereitet hat und deswegen nicht zu Hause war in ihrer Wohnung, auch ihre Kinder mitgenommen hatte. Und tatsächlich hat in ihrer Abwesenheit dann eine Explosion, eine Rakete, eine Druckwelle das Haus so stark beschädigt, dass mehrere ihrer Nachbarn ums Leben gekommen sind. Ihr Mann, der in der Wohnung verblieben ist, war schwer verletzt. Mhm. Also diese Situationen sind einfach hochdramatisch und die Kollegin ist eben auch Museumsmitarbeiterin, bleibt bei ihrem Museum, hat dann am nächsten Morgen auch noch, man kann wirklich sagen, buchstäblich nicht wahnsinnig zu werden, dann auch noch im Museum die Scherben aufgeräumt, um einfach irgendetwas Sinnvolles zu tun, nachdem sie natürlich die Familie versorgt hatte. Also das sind solche Momente, die doch einem wirklich nahe gehen und die Dramatik der Situation wirklich deutlichst vor Augen führen.
Stichwort etwas Sinnvolles tun. Es ist natürlich schwierig, über Kulturgutschutz zu sprechen angesichts von bedrohten Menschenleben. Dennoch, mit welchen Problemen kämpfen die Einrichtungen denn momentan besonders in diesem nun 2 Jahre währenden Angriffskrieg im Osten der Ukraine?
Also wir hatten heute Morgen dann tatsächlich einen weiteren Zoom mit unseren Koordinatorinnen in der Ukraine, mit denen wir schon seit 2 Jahren zusammenarbeiten. Und die versuchen jetzt wirklich diese auch eher kleinen Museen im Osten, in der Nähe der Frontlinie, zu evakuieren durch kleine Transporte, die dorthin gehen, die Orte zu retten. Man kann jetzt natürlich auch fragen, warum ist das nicht längst passiert? Das ist eine große Schwierigkeit in der Ukraine, dass eben Evakuierungsbefehle sehr, sehr spät teilweise auch erst ergangen sind an die Institutionen, das vorher dann einfach auch nicht erlaubt war. Das sind staatliche Museen und da war es dann wirklich nicht erlaubt, die zu evakuieren, die Bestände zu evakuieren. Und es ist eben auch insofern zu verstehen, dass man wirklich keinerlei Defätismus, keinerlei voreilige Rückzugsoption diesen Kulturorten geben will. Man will einfach zeigen, dass man wirklich kämpft, dass man auch einschließlich der Kultur bis zum letzten Moment dort aushält.
Es gibt Vorwürfe, dass diese Zerstörungen oder Beschüsse von Museen durch russische Angriffe vorsätzlich passieren. Gibt es dafür Belege?
Also das wissen wir im letzten Jahr. Da war es auf jeden Fall so, dass da auch zum Beispiel das Skowodar-Museum in der Nähe von Kharkiv mitten auf dem Land befindlich absichtlich auch bombardiert wurde, weil das eben sich um einen ukrainischen Aufklärer, Philosophen handelte. Und da können wir das sicherlich so sagen, auch dieses, das ist schon jetzt eine Weile her, im Oktober vor einem Jahr wurde ja auch das kulturelle Zentrum Kiews nochmal mit Drohnen beschossen, also da, wo auch die zentralen Orte des Bogdan-Kanjenko-Museums, aber auch andere Museen, die Sophienkathedrale ist da in der Nähe, sich befinden. Also diese kulturellen Herze der Ukraine zu treffen, das ist sicherlich an vielen Stellen tatsächlich mit großer Absicht passiert. Auch bei Odessa lässt sich das sagen. Oder auch natürlich das sind dann jetzt weniger die Raketen- oder Drohnenangriffe, sondern die gezielten Plünderungen, die ja auch in diesem Zusammenhang zu nennen wären, also Kherson zum Beispiel, das sind die beiden großen Museen, auch kurz bevor die russische Armee die Orte verließ, beraubt worden und die Gegenstände dann nach Russland verbracht worden. Das ist natürlich auch wirklich gezielte Attacke auf ukrainische Kultur.
Herr Heck, worin liegt denn die Stärke der internationalen Zusammenarbeit, zum Beispiel mit dem Ukrainian Art Aid Center?
Ja, das sind wir, ja. Und ja. Also ich gehöre der fünfköpfigen Steuerungsgruppe an. Also das hat insofern natürlich Vorteile dieser Zusammenarbeit, dass wir auch über diese Zoom sehr gezielt dann die Bedarfe ermittelt bekommen und dann wirklich mitunter sehr konkret helfen können. Und dadurch, dass wir dezentral in der Ukraine organisiert sind, können von diesen Points, von diesen Hubs, die wir dort eingerichtet haben, die auch teilweise dann eben das Material von uns beliefert bekommen und von dort aus weitergeben, kann sehr gezielt dann geholfen werden.
Und das ist Verpackungsmaterial,
genau,
oder was?
Ja. Aber jetzt gerade wieder Boxen und Verpackungsmaterial, das war lange gar nicht im Vordergrund. Aber jetzt mit der Evakuierung spielt es wieder eine größere Rolle. Wir hatten zwischenzeitlich zum Beispiel auch für die Erfassung der Bestände Computerausrüstung, Echoflows, also die dann für die doch auch häufigen Stromausfälle dann eine Überbrückung darstellen, geliefert. Wir haben dann auch einfach Kleidungsmaterial, also Winterkleidung und Ähnliches geliefert. Das alles hat geholfen und wir haben wirklich zum Teil unglaublich bewegende Feedbacks dann bekommen von auch eben den größeren, aber eben auch den kleineren Häusern, von denen es sehr, sehr viele in der Ukraine gibt, die aufgrund dessen dann tatsächlich auch haben weiterarbeiten können.
Die Bundesregierung hat, wenn ich richtig gelesen habe, 2x3 Millionen Euro in dieses Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine gegeben. Ist das eigentlich viel oder wenig?
Ich finde es schon stattliche Summe. Das muss ich sagen. Also es ist so, dass man natürlich noch mehr auch bräuchte, aber wir konnten damit schon eine ganze Menge ausrichten. Also wir mit der Steuerungsgruppe und den Koordinatorinnen haben seit Kriegsbeginn immerhin etwa 750 Orte der Kultur eben mit Dingen ausstatten können. Das hat, das kann ich so sagen, keine andere NGO mit Ausnahme der Alfie Foundation erreicht. Mhm. Das ist wirklich eine große Hilfe und das wird in der Ukraine sehr, sehr registriert, weil das kulturelle Erbe ist wirklich ein großes Identifikationsmoment, das einfach auch das Bewusstsein als eigene staatliche Nation auch über die Kultur definiert zu sein, wachhält.
Herr Heck, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Dramatische Situation also gerade für die Museen im Osten der Ukraine. Da stellt sich die Frage, wie kann man als Museum unter den Umständen eines Krieges überhaupt weiterarbeiten? Meine Kollegin Elena Gorges hat sich vor einigen Tagen in einem Museum in Kiew umgehört, im Chanenko-Museum, einer der wichtigsten Kunstinstitutionen des Landes. Vor dem Krieg wurde dort Kunst aus West und Ost, aus mehreren Jahrhunderten gezeigt. Als der Krieg begann, hat man die Exponate evakuiert. Der Betrieb sollte aber dennoch weiterlaufen und das tat er auch, obwohl dieses Museum durch eine Bombe beschädigt wurde. Wir haben hier bei Fazit im Herbst 2022 schon einmal darüber berichtet. Ja, inzwischen sind fast 1,5 Jahre vergangen. Elena Gorges, wie sieht die Situation im Chanenko-Museum denn aktuell aus?
Also das Museumsteam ist weiterhin vor Ort und arbeitet. Es finden gerade Restaurierungsarbeiten statt. Die Fenster werden erneuert, denn diese Rakete, die im Herbst 2022 so ungefähr 20 Meter vor dem Museum gelandet ist, die hat mit ihrer Wucht, also mit der Wucht der Explosion, eigentlich fast alle Fenster zerstört. Und viele Fenster sind noch mit Holzplatten versehen und man kann das natürlich so nicht lassen wegen der Witterung. Und man konnte aber jetzt auch nicht irgendwelche Fenster nehmen. Also das ist ja ein historisches Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Es hat ganz viel Holz aus der Zeit, noch originales Holz im Interieur und man musste die Fenster dem anpassen. Das hat ein bisschen gedauert, bis man das finanzieren konnte. Ansonsten ist das Museum fast komplett leer. Und die Museumsdirektorin Julia Vaganova, die nimmt die schwierige Situation an. Sie sagt, wenn man Courage hat, dann hat man viele Möglichkeiten, den leeren Platz neu zu füllen.
But again, you have to think why you are doing.
Aber du musst dich fragen, wofür du das alles machst. Also fragen wir vor jedem neuen Projekt, warum machen wir das? Für wen machen wir das und mit wem? Wenn man sich kritisch selbst befragt, dann kann man ein gutes Programm zusammenstellen und nützlich sein. Für die Stadt, für das Museumsteam, für einen selbst. Und so kann man weitermachen.
Ja, und mit dieser kritischen Befragung meint sie, dass die Museumsarbeit natürlich zur Situation in diesem Krieg passen muss. Also, dass man bei allem mitbedenkt, das ukrainische Kulturerbe und ukrainische Künstler zu fördern und gegen den russischen Aggressor zu arbeiten.
Mhm. Sie sprach ja auch von Courage, ne? Man muss wohl schon ein bisschen mutig sein. Dieses leere Museum scheint ja dann wirklich leer zu sein, mehr oder weniger zu öffnen. Was findet denn in diesen leeren Räumen statt?
Ja, also erstmal wirken diese leeren Räume auf einen. Also das Museum kann ja dann auch ein Ort sein, wo man begreift, was Krieg überhaupt ist. Und man muss ganz schön schlucken, wenn man vor diesen leeren Vitrinen steht. Und das Museum ist eben weiterhin für Besucher geöffnet. Nur bei Luftalarm muss es schließen. Das habe ich zum Beispiel erlebt, als ich da ankam. Da musste ich erstmal eine Stunde warten, bis der Alarm vorbei war und musste da in die nahegelegene Metro gehen. Es war ein Wochenende und es war gut besucht. Und das liegt auch daran, dass dieses Haus so eine wechselvolle Geschichte hat, eine sehr interessante Geschichte. Es war mal das Wohnhaus von Bohdan und Varvara Chanenko, das Gründerehepaar des Museums. Die haben Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ganz viel Kunst in Europa gesammelt. Alte Meister, Kunst aus der Antike und aus Asien. Und haben dann eben auch die Inneneinrichtung dem angepasst. Und diese Inneneinrichtung ist teilweise noch da. Und deshalb führt jetzt das Museumsteam die Besucher rum und erzählt eben etwas über die wechselvolle Geschichte, die ja auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Und dann gibt es noch Konzerte, teilweise zeitgenössische Kunst. Und seit neuestem gibt es eben einen neuen Ansatz. Das Museum macht mit bei der Slow Art Bewegung und macht jetzt Ausstellungen mit nur einem Kunstobjekt.
Ja, fast ein bisschen befremdend finde ich, ausgerechnet in einem Kriegskontext so einen, ich sage jetzt einfach mal Modebegriff wie Slow Art einzusetzen. Aber ja, wie überall, wo Slow draufsteht, geht es dann wohl um das weniger, um so eine Bewegung gegen den Überfluss, die Übersättigung. Nur schätze ich, dass dies in Kiew eben, ja, gänzlich unfreiwillig geschieht.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Aber deshalb muss es ja nicht unbedingt weniger eindrucksvoll sein. Die Direktorin Julia Vaganova hat mir erzählt, dass es darum geht zu zeigen, seht her, wir haben noch Objekte und die müssen beschützt werden. Sie hat eine gewisse Schicksalsergebenheit mancher Landsleute beobachtet. Die Zerstörung im Land ist insgesamt so groß und so alltäglich, dass manche das Gefühl haben, wir können sowieso nicht alles retten. Was kaputt geht, geht halt kaputt. Und da hat sie sich gedacht, es geht nicht nur darum, die Kunst für zukünftige Generationen zu schützen.
Wir alle denken immer, dass wir die Objekte für zukünftige Generationen bewahren müssen. Alle wiederholen dieses Mantra. Aber wie wäre es, die Objekte jetzt einzusetzen? Denn jetzt sind sie hilfreich, nicht in der Zukunft. Denn wir werden die Zukunft nicht erleben. Wir sterben so oder so.
Also damit meint sie nicht, dass man Kunst nicht retten und bewahren soll, sondern dass die Ukrainer sie heute eben auch sehr dringend benötigen, um zu verstehen, wofür sie eigentlich kämpfen. Also diese Balance zwischen der Zukunft und dem Jetzt, die muss gewahrt werden, denn es sei ein ethisches Problem, die Kunst zu evakuieren, aber die Menschen zurückzulassen, meint Julia Vaganova. Und deshalb müssten einige Objekte eben auch in diesen schwierigen Zeiten gezeigt werden.
Okay, wie hat man sich das vorzustellen? Ein riesiger Raum, in dem dann nur, naja, ein, zwei Exponate zu sehen sind. Sie haben ja auch erwähnt, die Vitrinen sind da, aber sie sind leer. Und an wenigen Stellen ist dann in diesen Vitrinen etwas drin? Oder wie kommt das zustande? Und wer trifft auch die Auswahl, was zu sehen ist?
Also man nimmt nicht die Vitrinen, die man vorher hatte, sondern man baut eine ganz neue Vitrine bzw. eine Hängung, die auch sicher ist. Und ich war gerade beim Aufbau der ersten Ausstellung da. Also man betreibt da schon einigen Aufwand, denn die Idee ist, dass man für einen Tag, zweimal im Monat für einen Tag ein Objekt aus dem sicheren Versteck holt und abends es dann auch wieder zurückbringt. An diesem Tag hat das Museum ein bisschen länger geöffnet, damit die Leute auch nach Feierabend kommen können. Und man hat jetzt angefangen mit einer Papierrolle aus dem 19. Jahrhundert aus China mit der Zeichnung eines Drachen in den Wolken von einem unbekannten Künstler. Unten in den Raum geht man durch so eine Geheimtür, die zu dem Haus gehört. Also man versucht auch so ein Erlebnis daraus zu machen. Und in diesem Raum steht dann eine Kuratorin. Man kann entweder eine Führung buchen, ganz fest zu einer Uhrzeit, oder sich spontan was erzählen lassen. Also man versucht unter den Umständen die Kiewer Bürger zu inspirieren. Und es soll auch so ein bisschen spielerisch sein. Es ist nicht nur düster und martialisch.
Und es ist natürlich sehr exklusiv, wenn dann eben nur ein Exponat oder zwei zu sehen sind, ne?
Genau, man kann auch Sachen zeigen, die man noch nie gezeigt hat, meinte Julia Vaganova. Also das Museum hat 25.000 Exponate und man hat Kooperationen mit Museen in Westeuropa geschlossen. Das heißt, einige Objekte sind momentan auch im Ausland. Das heißt, man kann auch Sachen hervorholen, die man vielleicht vorher in der Dauerausstellung nicht gezeigt hatte.
Ein gutes Beispiel also, wie man als Museum im Krieg den Betrieb dann doch am Laufen hält. Und wie kommt dieser Verfremdungseffekt, der es ja ist, wie kommt der an? Also kommen da viele Besucher?
Ich war in 2 Tagen da und das Museum war wirklich erstaunlich gut besucht. Also auch die Führungen werden angenommen. Ich denke, dass das schon so symptomatisch ist für das ganze Land. Man versucht sich halt nicht kleinkriegen zu lassen. Vielleicht ist diese Normalität auch ein bisschen oberflächlich. Also wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann natürlich, jedes Gespräch wird durchzogen von der Verzweiflung, die sich in diesem Krieg breit macht. Aber man möchte trotzdem nicht aufhören, Kunst zu konsumieren. Und die Direktorin hat zum Beispiel auch weiterhin ganz viele interessante Ideen. Sie hat sich zum Beispiel mit ihrem Museum gerade für den Emya Award beworben. Damit wird eigentlich das Europäische Museum des Jahres ausgezeichnet. Das ist eigentlich für neue Museen oder Museen, die überarbeitet worden sind. Und sie sagt, mit unseren leeren Vitrinen sind wir doch quasi ein neues Museum. Und damit will sie natürlich aufmerksam machen auf ihre Situation, aber auf eine kreative Art und Weise. Und ich finde, das ist sehr symptomatisch dafür, wie die Ukrainer mit diesem Krieg und dieser existenziellen Bedrohung umgehen.
Meine Kollegin Elena Gorges über die kriegsbedingte Bespielung des Ranenko-Museums in Kiew. Besten Dank.
Gerne.
Filme und Serien mit großen Frauenrollen sind, obgleich ständig Veränderung eingefordert wird, noch immer eine Ausnahme. Zumindest in Hollywood. Filme also wie zum Beispiel Barbie, der Kassenschlager des letzten Jahres. Weniger als ein Drittel der Produktionen in den USA, so belegt es eine aktuelle Studie, haben eine weibliche Hauptfigur. Wir stellen in dieser Woche 2 Serien vor, in denen es vor allem um Frauen geht. The Regime, die Polizsatire von und mit Kate Winslet, und die Hebammenserie Push, Simone Schlosser.
Erst 3 Zentimeter.
Jede Wehe bringt dich näher zu deinem Baby. Jede Wehe bringt dich näher zu deinem Baby.
Wer selber schon mal ein Baby zur Welt gebracht hat, weiß, dass Geburten in Filmen wenig mit der Realität zu tun haben. Selbst der Serie Sex Education, die gerne dafür gefeiert wird, wie aufgeklärt sie doch sei, ist dazu nicht mehr eingefallen als Frau liegt auf dem Rücken im Krankenhausbett und presst. Allein schon deshalb ist die deutsche Serie Push ein Glück. Denn sie zeigt Geburten, wie sie wirklich sind. Mit Frauen, die knien, stehen und, eher selten, liegen. Denen die Schminke verläuft und die Haare verkleben, die sich bewusst für Kaiserschnitte entscheiden oder dagegen. Ganz nach dem Motto, jede Geburt ist anders und es gibt keine Tabus.
Ihr 4. Kind?
Richtig.
Und alle per Kaiserschnitt entbunden. Das heißt, Sie kennen das Prozedere.
Schon mein 1. Sohn war ein Wunschkaiserschnitt. Prenzlauer Berg werde ich zwar nicht Mutter des Jahres, für mich war das schon immer der einzig vorstellbare Weg.
Push spielt auf einer Berliner Geburtsstation. Hauptfiguren sind die beiden Hebammen Anna und Nalan und die Hebammenschülerin Cora. Und wie es sich für eine Krankenhausserie gehört, erzählt Push in jeder Folge einen neuen Fall. Oder besser gesagt, eine neue Geburt. Während im Hintergrund die privaten Dramen laufen. Anna hat sich getrennt, Nalan möchte ein Kind und Cora ist verliebt in die Oberärztin. Alles nicht wahnsinnig originell, aber sehr gut gespielt. Und nach den ganzen halbherzigen Comedy-Serien der letzten Zeit endlich mal wieder eine, die ihre Figuren und deren Themen ernst nimmt. Auch wenn sie das an der ein oder anderen Stelle etwas zu sehr betont.
Ich sag ja nur, man kann eben nicht alles haben. Mann kann komischerweise alles haben, nur Frau angeblich nicht.
Echt? Wieso denken immer noch so viele, dass die Frau sich verändern muss, wenn sie ein Kind bekommt und nicht das System?
In Wahrheit hat die Serie solche Spitzen überhaupt nicht nötig. Denn Push ist auf eine Weise feministisch, die weit über solche Wortwechsel hinausgeht. Ihre Figuren sind aufrichtig, empathisch und solidarisch. Was die Serie aber auch erzählt, unter was für einem Druck sie stehen. Nicht nur emotional, sondern auch finanziell. Weil das System all das gerade nicht ist. Und so schieben sie eine Nachtschicht nach der anderen und haben trotzdem noch Energie, frisch gebackenen Vätern zu erklären, wie sie das Bettzeug wechseln. Bleibt nur zu hoffen, dass die Serie ihr Publikum findet. Denn von Push können wir alle was lernen. Nicht nur darüber, wie Kinder zur Welt kommen.
Na, Alan, das vorhin war nicht okay von mir. Ich habe mich einfach geärgert, dass ich zu spät war. Und dann habe ich das an dir ausgelassen. Es tut mir leid.
Es ist okay. Danke dir.
Damit zum kompletten Gegenteil von Achtsamkeit. Die Serie The Regime mit Kate Winslet. Die spielt darin die Kanzlerin eines kleinen Landes irgendwo in Europa. Oder um es in ihren Worten zu sagen, eine schäbige Blondine in einem schäbigen Staat. Einst wurde sie demokratisch gewählt, was auch immer das heißen mag, doch mittlerweile regiert sie skrupellos autoritär. Wobei sie aktuell vor allem mit sich und ihren Neurosen beschäftigt ist. Sie redet mit dem Leichnam ihres Vaters, hält den Sohn einer Angestellten für ihr eigenes Kind und fürchtet sich vor Schimmelsporen im Palast. Die Serie beginnt damit, wie sie einen neuen Leibwächter einstellt, gespielt von Matthias Schunertz, der sie vor eben diesen Sporen beschützen soll. Und so läuft er künftig vor ihr her, das Feuchtigkeitsmessgerät jederzeit gezückt.
Als ich damals Kanzlerin wurde, geschah das schweren Herzens. Ich wusste, die Umgestaltung dieses Failed States würde anfangs all meine Zeit einnehmen und mich davon abhalten, immer an eurer Seite zu stehen, mit eurer Hand in der meinen. Aber glaubt mir, ihr erfüllt mich mit all der Liebe, die ich jemals brauchen werde. Und hiermit segne ich euch alle und ebenso unsere Liebe auf ewig.
Die Erwartungen an The Regime sind hoch. Eine Polit-Satire in Zeiten von Donald Trump, noch dazu mit Kate Winslet und von einem der Autoren der Überserie Succession. Es hätte alles so schön sein können. Doch an dieser Serie stimmt leider gar nichts. Weder findet sie den richtigen Ton, noch eine interessante Geschichte. Irgendwie geht es darum, dass die Kanzlerin und ihr Leibwächter sich näher kommen, erst nur in ihren Träumen und dann aber auch in der wie auch immer gelagerten Realität. Er kuriert sie mit Senfwickeln, setzt den Palast unter Kartoffeldampf und beeinflusst ihre Politik. Zumindest solange sie ihn lässt. Und das ist das einzig Gute daran. The Regime ist die Serie von Kate Winslet, die, wie sie selbst sagt, einfach mal Lust hatte, etwas Skurriles zu tun. Wenn es der Gleichberechtigung in Hollywood hilft.
Simone Schlosser über The Regime, die neue Serie von und mit Kate Winslet auf Sky. Leider, wie sie meint, nicht so gelungen. Und in der ZDF-Mediathek finden Sie die Hebammen-Serie Push.
Exzessiver Fernsehkonsum macht nicht dumm. Im Gegenteil. Viel Fernsehen kann sogar einen positiven Effekt auf das visuelle Kurzzeitgedächtnis und die motorische Lernfähigkeit haben. Das geht aus einer neurologischen Studie der Universitätsklinik Jena mit 74 Teilnehmenden hervor. Ob diese Effekte von Dauer oder nur vorübergehend sind, wurde noch nicht untersucht. Das solle auch keine Empfehlung fürs Dauerfernsehen sein, betonen die Forscher. Wer nur vor der Glotze hänge, bewege sich in der Regel zu wenig und schränke sein Sozialleben ein. Der frühere US-Präsident Donald Trump soll bei seinen Veranstaltungen keine Musik von Sinead O'Connor mehr spielen. Das fordern die Nachlassverwalter der irischen Sängerin. Sinead wäre angewidert und beleidigt gewesen, wenn jemand, den sie selbst als biblischen Teufel bezeichnete, ihre Arbeit auf diese Weise falsch dargestellt hätte, zitieren britische Medien übereinstimmend aus einer Mitteilung. Bei einem Trump-Auftritt war zuletzt O'Connors Welthit »Nothing Compares to You« gespielt worden. Die Sängerin war im vergangenen Jahr mit 56 Jahren gestorben. Die Europäische Union hat eine Strafe von 1,8 Milliarden Euro gegen Apple verhängt. Der Konzern missbrauche seine marktbeherrschende Stellung im Musikstreaming-Geschäft, so die Begründung. Paul Vorreiter.
Konkret im Blick der EU-Kommission, der Apple-eigene App Store. Musikstreaming-App-Entwickler müssen ihre Dienste über diesen App-Store anbieten, falls sie iPhone- oder iPad-Nutzer erreichen wollen. Laut Untersuchung der EU-Kommission verbietet Apple den Entwicklern aber, über alternative oder billigere Musikabos zu informieren, die außerhalb des App-Stores verfügbar sind. Eine Folge davon, der Apple-eigene Streaming-Dienst wirke gegenüber den Konkurrenten attraktiver. Auch kritisiert die EU-Kommission, dass der Konzern hohe Provisionen von den App-Entwicklern verlange. Die müssten dann diese Kosten wiederum an die Apple-Kunden weitergeben. Das Ergebnis? Seit fast 10 Jahren würden Apple-Kunden damit draufzahlen.
Der vor 30 Jahren gestorbene US-Autor Charles Bukowski wird im Juni im französischen Bordeaux mit einer internationalen Fachveranstaltung gewürdigt. Bei der 2-tägigen Bukowski-Konferenz an der Universität Bordeaux-Montaigne geht es unter anderem um die Person des Autors, um die Literatur sowie um die Übersetzung seiner Werke. Das teilte die Charles-Bukowski-Gesellschaft in Bamberg dem evangelischen Pressedienst mit. Vertreter der deutschen Bukowski-Gesellschaft sind als Referenten beteiligt. Bukowski wurde 1920 im rheinland-pfälzischen Andernach als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen geboren. Im Alter von 2 Jahren kam er mit seinen Eltern in die USA, wo er bis zu seinem Tod 1994 lebte. In Deutschland war Bukowski bereits in den 1970ern erfolgreich, als er in den USA noch ein Geheimtipp war. Seine Bücher »Gedichte, die einer schrieb, bevor er im 8. Stockwerk aus dem Fenster sprang« oder »Aufzeichnungen eines Dirty Old Man« erreichten in Deutschland Rekordauflagen.
30 Jahre im Untergrund und dann dieser überraschende Fahndungserfolg vor einer Woche. Seit die 65-jährige Ex-Terroristin Daniela Klette in Berlin gefasst worden ist, spricht das Land wieder über die RAF. Die Feuilletons setzen und analysieren den Terror von links, aber auch von rechts. Die mutmaßliche NSU-Unterstützerin Susanne E. ist vor Gericht und die Bundesregierung plant sogar ein Dokumentationszentrum und ein Erinnerungsort für NSU-Opfer. Aber reicht ein solcher Ort oder müssten wir uns nicht an den unterschiedlichsten Tatorten an die Taten erinnern? Diese Frage stellt Stefan Rettig, Professor für Städtebau an der Uni Kassel, und er ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Stefan Rettig, an welche Orte denken Sie beziehungsweise an welche Terrorakte? Wir haben ja zum Beispiel in Berlin eine sogenannte Topografie des Terrors, der Ort, an dem die Gestapo und SS-Verbrechen beging. Sowas in der Art nur mehr so in die Gegenwart geholt?
Jein, also man muss mal sehen, dass Topografie des Terrors oder Reichsparteitagsgelände etc., das sind Orte des Staatsterrors. Die haben wir mittlerweile im kollektiven Erinnerungswert irgendwie aufgearbeitet. Die sind irgendwie sozusagen verankert. Was überhaupt nicht verankert ist, sind eben genau die Orte der terroristischen Gruppen, also wo die tätig waren, wo Morde begangen wurden beispielsweise.
Also zum Beispiel sowas wie die Wohnung von Beate Zschäpe oder von Daniela Klette, ja?
Ja, die Wohnung von Daniela Klette vielleicht jetzt nicht, ja, aber natürlich das Wohnhaus von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, was Zschäpe dann gesprengt hat nach den Selbstmorden, das ist natürlich schon so ein Ort, wenn es ihn noch gäbe, es wäre rückgebaut worden. Mhm. Und das ist genau eben das, was bei solchen Orten eben sehr schnell und sehr oft passiert, dass eben nichts mehr zurückbleibt, an was man eigentlich erinnern könnte.
Ja, und um welche Erinnerung geht es dann eigentlich? Die Erinnerung an die Täter oder die an die Opfer?
Na, ich denke, man muss an beides ran. Also wenn wir zum Beispiel mal an die RAF denken, da gibt es natürlich beispielsweise das Gefängnis, den Gefängnisturm in Stammheim oder das Gerichtsgebäude in Stammheim. Das Gerichtsgebäude wird gerade rückgebaut. Der Turm überlebt eigentlich nur, weil gerade Gefängnisnotstand ist und man ihn nicht nur nicht abtragen kann. Also das sind zum Beispiel Orte der Täter, aber es gibt natürlich auch Orte der Opfer. Wir alle kennen das Volksgefängnis von Hans-Martin Schleyer, die medialen Bilder, die durch die Republik gingen, aber niemand kennt das Haus in Erftstadt, ja, in dem er sozusagen mehrere Wochen gefangen gehalten wurde. Und das steht natürlich noch. Und das sind natürlich Orte, mit denen man an sowas auch erinnern und gedenken könnte.
Aber Stefan Rettig, was interessiert Sie als Architekt und Stadtplaner daran?
Ja, mich interessiert ganz grundsätzlich die Frage, wie wir eigentlich über Architektur sozusagen auch Geschichtsschreibung machen können. Weil es ist ja so, dass irgendwann mal Zeitzeugen versterben. Das bekommen wir jetzt mit beim Holocaust beispielsweise. Da gibt es eben die Lager, mit denen man sozusagen Erinnerungen wachrufen kann, aber eben nur teilweise. Aber sie sind immer noch ein besseres Medium als reine Schriftzeugnisse beispielsweise. Das heißt, wir können einfach mit Orten und mit Architektur Geschichte viel besser erläutern, erzählen und an die nächste Generation weitergeben als mit irgendwelchen anderen Medien.
Und in welcher Form wäre das dann? Also ich denke sofort an Häuser, in denen irgendwelche Schriftsteller zum Beispiel mal 4 Wochen Urlaub gemacht haben und dann sind da Plaketten dran und da ist es notiert. Also wäre es sozusagen nur eine Markierung oder wäre es auch etwas Größeres?
Naja, das muss man, glaube ich, von Ort zu Ort irgendwie sehen, wie man mit den Orten umgeht. Das kennen wir jetzt beispielsweise. Also ich glaube, die Gebäude Staatsterrors können uns da einen Hinweis geben. Wie geht man mit Hohenschönhausen um? Wie geht man mit der Topografie des Terrors um? Wie geht man mit der runden Ecke in Leipzig um? Da gibt es ja schon Beispiele. Das sind oftmals Museen drin oder andere Arten von Gedenkorte. Und das muss man dann eben von Ort zu Ort eben kontextuell dann überlegen und natürlich irgendwie auch lokal verhandeln. Mhm.
Sie beziehen sich in einem Text auf den Kunsthistoriker Norbert Huse, der so schon Ende der 1990er Jahre den Begriff der unbequemen Baudenkmale geprägt hat. Also kein ganz neuer Gedanke, aber einer, der so eine andere Art des Erinnerns propagiert, wie Sie es ja eben auch schon erklärt haben. Was ist denn das für eine Art? Also da geht es ja dann nicht mehr um Ästhetik und sozusagen bauliche Schätze, sondern um Moral?
Ja, Moral würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, Huse hat einfach sozusagen den Denkmalbegriff erweitert. Er hat gesagt, wir alle wissen, dass wir über den Tag des Denkmals sehr viele Personenkreise ansprechen können. Die Leute gehen gerne in Schlösser, in andere Dinge. Und er meinte eben, man kann eigentlich Geschichte doch viel besser eigentlich eben mit diesen unbequemen Orten erzählen. Und man muss mal wirklich darauf hinweisen, Ende der 90er, als Huse den Begriff geprägt hat, hat er sozusagen als Beispiele die Bauten des NS-Terrors genannt. Das war damals noch nicht eindeutig klar, dass wir die erhalten wollen. Man wollte die eigentlich immer noch irgendwie, ja, man hat noch überlegt, brauchen wir die wirklich, Sie verkommen langsam und sollten sie wirklich sanieren. Das ist doch irgendwie nur dann Anlaufpunkt für Rechtsextreme und so weiter. Und genau, aber das ist der Punkt. Man muss einfach irgendwie die Erinnerung wachhalten. Man merkt es ja gerade mit der Radikalisierung, die wir gerade im Moment wieder erleben, dass es einfach wichtig wäre, wir hätten so eine Art andere Denkmaltopografie, was diese rechtsextremen oder linksextremen Gewalttaten angeht. Mhm.
Was glauben Sie, welche Rolle spielt dann unser Voyeurismus, wenn wir solche Orte aufsuchen? Also gerade, weil Sie ja auch gesagt haben, an solchen Orten lässt sich Geschichte vielleicht besser erzählen.
Ja, das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Ja. Ich nehme auch immer als Beispiel, was man auch Geschichte erzählen könnte, das Wohnhaus von Mohammed Atta in Hamburg-Harburg, ja, in dem die Anschläge von 9/11 vorbereitet wurden. Da gibt es so einen Voyeurismus. Also da gehen tatsächlich Leute, die nach Hamburg kommen, gehen dahin und suchen dieses Haus auf, um sozusagen so ein Stück Geschichte zu schnuppern. Das ist ein zweischneidiges Schwert und deswegen muss es tatsächlich eben, gerade weil es um Gewalttaten und auch um die Angehörigen der Opfer geht, muss das lokal verhandelt werden. Aber ich denke trotzdem, wenn man beispielsweise einige der Kioske, an denen Gewalttaten oder Morde des NSU verübt wurden, wenn man die zu einem Denkmal erklären würde, ich glaube, das würde für alle Kioskbetreiber mit Migrationshintergrund eine unglaubliche Aufwertung sein, zu sagen, man vergisst uns nicht und man vergisst auch nicht, dass sowas nicht wieder passieren darf.
Stefan Rettich, Professor für Städtebau an der Uni Kassel, über Tatorte der RAF, NSU und Naziterror ein Plädoyer für sogenannte unbequeme Denkmale. Vielen Dank, Herr Rettich, für das Gespräch.
Danke, ebenso.
Einige andere Musikerinnen, die derzeit ziemlich erfolgreich sind, der britische Popstar Dua Lipa zum Beispiel, mehrfache Grammy-Gewinnerin oder die R&B-Sängerin Dafina oder die deutsche Rapperin Loredana. Ist das ein Zufall? Hat sich Leon Wohlleben gefragt. Die Antwort: fand er in Pristina und in einem ganz bestimmten Tonstudio.
Mitten in Pristina, der Hauptstadt Kosovos. Ein riesiges Wandbild von Dua Lipa ist auf die graue Fassade eines Hochhauses gemalt. Und auch auf der Straße ist sie das Thema.
She really is a great artist. I personally really enjoy Dua Lipa.
Ich persönlich mag Dua Lipa sehr. Und Künstlerinnen wie sie, die als Kosovo-Albaner bekannt sind, bedeuten uns eine Menge.
Aber es ist ja nicht nur Dua Lipa.
Mein Outfit ist so heiß, fahr von Kosovo in die Schweiz.
Auch die deutschsprachige Rapperin Loredana, die wir gerade hören. Dazu die Popsängerin Rita Ora oder Ilira. Die Liste könnte noch weitergehen. Alle haben Eltern aus Kosovo oder sind hier geboren. Ziemlich viel Popkultur-Output für so ein kleines Land mit gerade einmal 1,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Wie kommt das? Wir fahren zu Florin Bosniaku, einer der bekanntesten Musikproduzenten in Kosovo. Seit den 80er Jahren produziert er im Kosovo Musik. In seiner Jugendrockband spielte er mehrere Jahre zusammen mit dem Vater von Dua Lipa.
Wir hatten ewig lange nicht die Chance, uns zu zeigen. Und dadurch hat sich so viel Energie gesammelt und einen Antrieb erzeugt für eine kreative Explosion.
Bosniaku meint den Kosovo-Krieg. Ende der 90er eskaliert die jahrelange Unterdrückung der Kosovo-Albaner durch Serbien. Die NATO greift ein und bombardiert serbische Stellungen. Traumatisiert starten die Kosovo-Albaner einen Neuanfang, auch kulturell. Die neue Generation ignoriert den Jugoslawien-Rock aus der Zeit vor dem Krieg. Jetzt mit Rap, Alternative Rock und Techno. Ohne viel Geld starten sie einen Neuanfang in der Musik. Sie wollen sich gegen alle Widerstände durchsetzen und orientieren sich musikalisch stark am Westen.
Das ist auch der Grund, warum ich die Geschichte von Dua Lipas Vater erzähle. Wir hatten unsere Träume, als Rockband groß rauszukommen. Und das ist auch der Grund, warum er seine Tochter so gepusht hat. Generell die Leute hier, gerade die Jungen, sind so getrieben, erfolgreich zu werden.
Aber was ist mit dem Klang der Musik? Finden wir auch typisch kosovarische Musikelemente bei Dua Lipa wieder?
Ihre Stimme ist halt sehr exotisch, aber ihre Musik, nein. Bei ihr ist es eher Funk oder Pop aus den frühen 80ern.
Doch dass Popkultur und kosovarische Tradition ziemlich erfolgreich kombiniert werden können, das zeigt vor allem eine Künstlerin. Dafina Jeciri, sie singt albanisch, tourt durch Italien, Deutschland oder Skandinavien. Jeder ihrer Songs hat Klickzahlen von 1 bis 50 Millionen. Gerade kommt Dafina aus dem Styling für ihr neues Musikvideo. Which, let's say video. In welchem Video zeigst du am ehesten deinen Kosovo-Background?
Definitiv Million Dollar. Am Anfang spielen die Frauen um mich herum auf einer Trommel, wie man sie hier von einer alten Art Junggesellinnenabschied kennt. Und sie singen dabei Million Dollar. Und ich trage dabei ein traditionelles Brautkleid mit modernen Elementen. Also ich habe wirklich einen Mix aus modern und oldschool versucht.
Und die Leute lieben es, im und außerhalb des Kosovo.
Also klar, wir sind noch nicht so groß, dass wir im Privatjet um die Welt fliegen, zu irgendwelchen Fashion-Shows. Aber ich glaube, dass bald Artists aus Kosovo und Albanien auch bei den großen Bühnen und Awardshows dabei sein werden. Da glaube ich fest dran.
Internationale Popmusikerin mit Wurzeln im Kosovo. Ein Beitrag war das von Leon Wohlleben. In unserer Kulturpresseschau geht es einmal mehr um die RAF. Frühlingszeit, das Feuilleton von morgen, Dienstag, treibt Blüten. Hans von Trotha.
Läuft der Linksterrorismus jetzt etwa wieder frei herum, frech erhobenen Hauptes, fragt Edo Rehns in der FAZ. Die Heftigkeit, mit welcher der linksextremistische Terror ins öffentliche Bewusstsein zurückgekehrt ist, mag, meint er, auch damit zu tun haben, dass die politische Klasse ihn und nicht etwa den rechtsextremistischen lange Zeit als die größte Gefahr für die innere Sicherheit ansah. Zweierlei fällt ihm auf: die, vorsichtig formuliert, Hilflosigkeit der Ermittler und eine gewisse moralische Wucht, die der Debatte jetzt einschlägig ist. Bis heute, versucht er eine Erklärung, kann sich die breite Öffentlichkeit nicht vorstellen, dass unser System von Menschen so strikt abgelehnt wird, dass sie dabei zum Äußersten gehen. Auch in der Welt stellen sie fest, die RAF schafft es seit langem wieder auf die Titelseiten der Zeitungen und kurz darauf sogar auf die große Bühne des Deutschen Theaters Berlin. Letzteres in Form des Stücks Ulrike Maria Stuart von Elfriede Jelinek. Allerdings bilanziert Jakob Heiner, es sei eine harmlose Zombie-Parodie und Karlauert, der Krampf geht weiter. Auch sonst verleitet das Thema offenbar zu parodistischen Sprachspielen. Gleich daneben resoniert Matthias Heine über Terrorrentner in Berlin und der Schweiz. Er schlägt den Bogen von der Rentnermetaphorik zu realen Rentenforderungen. Beides wird dem Weltkolumnisten zum Angriff auf den Staat. Zu den letzten Berufen, die noch eine Frühverrentung erfordern, gehört offensichtlich der Terroristenjob, meint er. Die drei Mitglieder der sogenannten dritten Generation werden in den Medien jetzt als Terrorrentner oder RAF-Rentner bezeichnet. Das setzt die Assoziation in Gang. Gearbeitet, das dann doch in Anführungszeichen, hätten sie alle schon lange nicht mehr. Vielleicht, geht die Spekulation auf Metaphernebene weiter, waren Klette, Garweg und Staub wirklich einfach zu alt. Eine 13 Kilo schwere Panzerfaust drückt schwer auf die abgenutzte Bandscheibe. Wenn man Rücken hat, verliert man natürlich leicht das eigentliche Ziel der RAF aus den Augen, die Zerstörung des Staates. Dann die Wolte. Dafür, gemeint ist die Zerstörung des Staates, habe eine andere Gruppe radikaler Senioren in einem anderen Land jetzt viel Substanzielleres geleistet. In der Schweiz stimmte eine Mehrheit für die 13. Monatsrente. In einem Land, das genauso überaltert ist wie Deutschland, wäre das identisch mit dem Staatszusammenbruch, so der Weltkommentator. Die Taz ordnet das naturgemäß anders ein. Volkan Ohr nimmt die Schweizer Entscheidung zum Anlass für den Ausruf, warum auch Deutschland mehr direkte Demokratie braucht. Er verweist auf Studien, die zeigen, dass das Vertrauen in die Institutionen und das Funktionieren der Demokratie stark abgenommen hat und zitiert den Populismusforscher Philipp Manu mit der These, dass eine liberale Demokratie, die sich überdehnt und entdemokratisiert habe, den gefährlichen Populismus hervorbringe. Direkte Demokratie scheint ihm da ein Lösungsansatz. Mehr oder weniger Demokratie ist der Artikel zweideutig überschrieben. Noch direkter als mit der Forderung nach direkter Demokratie geht Evelyn Roll in der Süddeutschen die Sorge um den Bestand der Demokratie an. Sie fragt rhetorisch, wie der Aufstieg der AfD zu stoppen ist und antwortet konkret, ganz einfach, aus Nichtwählern müssen wieder Wähler werden. Ein Gedanke, ein Spiel. Was wäre, wenn jeder, der an den vergangenen Wochenenden die Mühe auf sich genommen hat, zu einer der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zu gehen, bis zur Wahl einen Nichtwähler davon überzeugt, in diesem Jahr kein Nichtwähler zu bleiben, sondern seine Stimme einer der demokratischen Parteien zu geben? Alles wäre dann anders. Ein Gedankenspiel, so ihr Fazit, wird, wenn man es zu Ende denkt, schnell zu einem Plädoyer. Jeder Demonstrant einen Nichtwähler, also bitte. Für alle, die nicht auf einer Demo waren, gilt die Aufforderung natürlich erst recht.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.